Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Bier und Radfahren passt in Real Life nicht so gut zusammen. In dieser Podcast-Episode aber schon. Wir sprechen über Bier und da genauer über Bieretiketten. Darauf soll nämlich in Zukunft die Kalorien angegeben werden.
Das sind so etwa 115 bis 130 Kilokalorien bei einem 0,3 Liter Glas. Ich sag mal, das ist ungefähr so viel wie ein halber Schokoriegel, also schon eine kleine Mahlzeit.
Wir nehmen das zum Anlass, über Kalorien in Getränken generell zu sprechen. Ihr könnt ja schon mal überlegen, was ihr gerne so trinkt und wie viel davon. Beim Radfahren interessiert uns der Abstand, den fahrende Autos zu uns halten müssten, 1,50 Meter eigentlich, den sollten wir uns auch erkämpfen.
Das ist hart, aber andererseits geht es um die Sicherheit und um mein Leben, wenn ich auf diesem Fahrrad durch Köln fahre.
Ja, das heißt, in ganz vielen Fällen dürften Autos uns eigentlich nicht überholen, steht auch in einem neuen Gutachten und unser Reporter hat es ausprobiert auf einem Fahrrad mit einem langen Abstandhalter nach links. Und wir sprechen auch über die Neuigkeiten zur Spendenaffäre der AfD, die ominöse Zahlung von über 130.000 Euro aus der Schweiz an ein Spendenkonto im Wahlkreis von Alice-Weidel. Die AfD hat heute versucht, bei der Bundestagsverwaltung aufzuklären und 14 Namen angegeben. Was für 14 Namen?
Tja, das ist die große Frage. Denn wer sich hinter diesen 14 Namen verbirgt, das weiß im Moment allein die Bundestagsverwaltung. Und die Öffentlichkeit weiß darüber im Moment nichts.
Der Podcast zum Update am 18. Januar 2019. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
8 Länder stehen zurzeit auf der Liste der sicheren Herkunftsstaaten. Länder also, aus denen Asylbewerber zu uns kommen und bei denen die Bundesregierung aber davon ausgeht, dass Menschen dort nicht verfolgt oder unmenschlich bestraft werden. Jetzt sollen 4 weitere Länder dazukommen auf dieser Liste. Tunesien, Algerien, Marokko und Georgien. Anne Zuber aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Die erste Hürde hat die Regierung heute genommen. Der Bundestag hat zugestimmt.
Ja, mit deutlicher Mehrheit. Die Fraktionen der Regierungsparteien haben zugestimmt und auch die von AfD und FDP. Innenminister Horst Seehofer hat im Bundestag erklärt, dass Asylverfahren und auch Abschiebungen schneller ablaufen würden, wenn diese 4 Staaten zu sicheren Herkunftsländern erklärt werden und dass man sich dann besser um die kümmern kann, die wirklich Schutz brauchen.
Das ist der vernünftige Ausgleich zwischen der humanitären Verantwortung und dem Zurückdrängen missbräuchlicher Inanspruchnahme des Asylrechts.
Seehofer sagt, die Erfolgsaussichten für Leute, die aus diesen 4 Ländern nach Deutschland kommen, sind jetzt schon schlecht. 97% der Leute, die Asyl beantragt haben, haben keins bekommen. Und er meint, das Ganze könnte man durch die neue Regel beschleunigen.
Und dafür gab es dann Zustimmung auch von FDP und AfD, du hast es gesagt.
Ja genau, aber denen geht die Regel nicht weit genug. Die FDP will noch mehr Länder auf dieser Liste der sicheren Herkunftsstaaten sehen. Und sie sagt, wir müssen uns alle Staaten ganz genau angucken, bei denen die Anerkennungsquoten für Asyl unter 5% liegen und prüfen, ob die nicht auch als sicher eingestuft werden können. Und die AfD glaubt nicht dran, dass Abschiebungen so wirklich schneller ablaufen und sie will da zusätzlich auch nochmal Druck machen.
Gucken wir mal auf die Gegenstimmen. Linke und Grüne haben gegen die Anerkennung dieser 4 Länder als sichere Herkunftsstaaten gestimmt. Mit welchen Argumenten?
Die sehen das als einen Angriff aufs Asylrecht, weil dadurch jeder Einzelfall nicht mehr richtig geprüft wird. Das kritisiert die linken Abgeordnete Ulla Jelpke.
Wenn nämlich pauschal angenommen wird, dass in einem Land keine Verfolgung stattfindet, beziehungsweise dass diejenigen, die hier einen Asylantrag stellen, einen unbegründeten Asylantrag stellen, dann kann keine unvoreingenommene Prüfung dieser Asylgesuche stattfinden.
Linke und Grüne meinen, dass der Gesetzentwurf den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts widerspricht.
Inwiefern?
Also das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, bei Ländern, die als sicher eingestuft werden, muss klar sein, dass keine Bevölkerungsgruppe verfolgt wird. Das meint auch Pro Asyl, trifft auf diese 4 Länder aber nicht zu. Zum Beispiel nicht für Homosexuelle und auch nicht für Journalisten. Und die Grünen meinen, das Ganze hilft sowieso nicht, um irgendein Problem in Bezug auf Asylpolitik und Flüchtlinge zu lösen, weil eben wenige Menschen aus diesen 4 Ländern nach Deutschland kommen und noch weniger von denen Asyl bekommen. Das heißt, da anzusetzen, finden die Grünen, ist überhaupt nicht der Punkt. Und verändert nichts. Wir können ja mal auf die Zahlen gucken. Menschen aus diesen 4 Ländern machen wirklich nur einen Bruchteil der Gesamtasylanträge aus. Also letztes Jahr von Januar bis November sind insgesamt gut 170.000 Asylanträge gestellt worden. Und knapp 8.000 von denen kamen aus den 4 Ländern, um die es geht.
Jetzt ist es aber nicht das allererste Mal, dass die Bundesregierung versucht, die Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsstaaten zu erklären. Der erste Versuch ist gescheitert. 2017 war das, an den Grünen gescheitert. Das kann ja ja wieder passieren, oder?
Ja, die Regelung muss noch durch den Bundesrat und die Bundesländer, in denen die Grünen mitregieren, haben schon angekündigt, wir stimmen dagegen. Auf der Kippe steht da noch Baden-Württemberg. Das wird von CDU und Grünen regiert. Da hat der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann gesagt, wir stimmen dafür, wenn das Gesetz sicherstellt, dass gefährdete Gruppen nochmal besonders geschützt werden. Es gibt so einen Passus tatsächlich im Gesetzentwurf. Es ist aber die Frage, ob der Kretschmann reicht. Und selbst wenn Baden-Württemberg für die Einstufung stimmen würde, dann könnte das Ganze scheitern, wenn Brandenburg nicht zustimmt. Da regieren zwar nicht die Grünen mit, aber die SPD mit der Linken.
Die Bundesregierung will Georgien, Algerien, Tunesien und Marokko zu sicheren Herkunftsstaaten erklären. Der Bundestag hat heute zugestimmt. Jetzt muss der Bundesrat entscheiden. Infos von Anne Zuber.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Schreibt bitte die Kalorien auf das Bieretikett. Das fordern Bierbrauer. Der Deutsche Brauerbund und der Verband privater Brauereien in Deutschland, die haben angekündigt, dass im Laufe dieses Jahres schrittweise eine solche Kennzeichnung eingeführt werden soll. Kennen wir schon diese Angabe der Kalorien, manchmal so pro 100 Gramm. Bei anderen Lebensmitteln steht dann da, wie viel Kalorien da pro 100 Gramm dabei sind. Wir fragen uns, wieso machen die das, diese Verbände, wo es doch immer heißt, Bier macht dick. Haben die keine Angst vor Umsatzeinbußen, wenn da tatsächlich draufsteht, wie dick es macht? Verena von Keitz aus unserem Update-Team hat sich heute mit diesem Thema Kalorien in Getränken beschäftigt. Was steckt hinter dieser Ankündigung?
Also dahinter steckt, dass die EU-Kommission schon eigentlich seit einiger Zeit darauf drängt, dass auch alkoholische Getränke Nährwertangaben verpasst bekommen. Da gibt es bisher nämlich eine Ausnahme für Getränke mit mehr als 1,2 Volumenprozent Alkohol. Die müssen das nicht draufschreiben, aber das soll sich ändern. Allerdings gibt es da keine ganz verbindlichen Vorgaben von der EU-Kommission, sondern die Hersteller sollen selbst Verpflichtungen einführen und dann im Laufe der Zeit eben das aufs Label schreiben, auf das Etikett. Und die Bierbrauer sind jetzt die Ersten, die sagen, oh ja, wir machen das.
Aber stimmt es denn, dass Alkohol so viele Kalorien hat? Gibt ja so Sprüche wie, drei Bier sind ein Schnitzel?
Ja, also man muss schon sagen, Alkohol ist ein Stoff, der von seinem Brennwert her, seinem Energiegehalt, so zwischen Fett und Kohlenhydraten liegt. Also ein Gramm reiner Alkohol entspricht 7 Kilokalorien. Ein Gramm Kohlenhydrate liegt bei etwa 4 und ein Gramm Fett liegt bei etwa 9 Kilokalorien. Das merken wir natürlich aus zwei Gründen nicht beim Alkohol, dass der doch irgendwie ordentlich was mitbringt an Kilokalorien. Zum einen schmecken alkoholische Getränke in der Regel nicht süß und deswegen assoziieren wir eben auch was anderes als vielleicht mit Limo, wo wir denken, oh, da ist immer so viel Zucker drin. Mhm. Ne? Und außerdem weiß man aus der Forschung, dass der Körper so Kalorien, die in Form von Flüssigkeit zugefügt werden, nicht als das erkennt, was sie sind, nämlich energiereich, und deswegen werden wir davon auch nicht satt und trinken immer weiter.
Aber jetzt sag nochmal konkret, wie viel Kalorien hat denn Bier? Mehr als Cola oder was?
Ich habe mich heute mal durch verschiedene Kalorientabellen gearbeitet und da liegt normales Bier, also jetzt auch egal, ob Weizen oder Pilz, da gibt es nur kleine Unterschiede, in der Regel ungefähr tatsächlich bei der Menge an Kalorien, die du auch aufnimmst, wenn du Softdrinks trinkst, wie zum Beispiel Cola oder Fanta. Das sind so etwa 115 bis 130 Kilokalorien bei einem 0,3 Liter Glas. Ich sag mal, das ist ungefähr so viel wie ein halber Schokoriegel. Ne? Also schon eine kleine Mahlzeit. Es heißt auch, dass Biermischgetränke, ne, wie Radler oder Alster oder so, die machen dann keinen Unterschied kalorienmäßig. Anders ist es aber bei alkoholfreiem Bier.
Ja, damit wird immer geworben in der Werbung, dass das so wenige Kalorien enthält.
Genau, und das stimmt tatsächlich auch. Also alkoholfreies Bier hat etwa 40% weniger Kalorien als normales Bier mit Alkohol. Nämlich so 75 Kilokalorien werden da fällig pro 0,3 Liter Glas und liegt damit eigentlich gleich auf wie Apfelschorle, wird ja auch gerne getrunken und gilt auch als sozusagen energiearm. Trotzdem hat Bier deutlich weniger Kalorien als zum Beispiel wiederum Wein. Mhm. Klar, weil der mehr Alkohol enthält. Und alles wird natürlich getoppt von Spirituosen, die sehr viel Alkohol enthalten und deswegen auch echte Kalorienbomben sind. Insofern ist es vielleicht verständlich, dass die Bierbrauer anfangen, ihre Etiketten zu labeln mit Kalorienangaben, weil sie da vielleicht besser wegkommen als die Wein- und Spirituosenhersteller.
Also Bier mit einem kurzen dazu ist dann besonders schlecht, weil der Kurze dabei ist, muss man so sagen. Aber jetzt mal im Ernst, ist das denn beim Thema Alkohol wirklich das größte Problem, dass er dick machen könnte?
Da streiten sich natürlich die Leute und sicherlich ist das nicht das Hauptproblem. Auf jeden Fall ist es ein Problem, aber wir wissen alle, Alkohol kann viele schädliche Auswirkungen auf unseren Körper haben und sollte deshalb, wenn überhaupt, nur in Maßen getrunken werden. Das ist aber jetzt ein anderes Fass, das wir jetzt mal an dieser Stelle nicht aufmachen.
Bierfass.
Genau, das Bierfass. Aber die Sorge von manchen Wissenschaftlern ist zum Beispiel, dass so eine Kalorienangabe auf dem Flaschenetikett davon ablenken könnte, dass es diese anderen schädlichen Konsequenzen gibt.
Also, auf jeden Fall merken wir uns, wer Kalorien zählt, der sollte am besten alkoholfreies Bier trinken oder Apfelschorle, haben wir auch gehört. Mein Vorschlag in diesem Zusammenhang wäre H2O. Ganz gutes Getränk eigentlich. Wie viele Kalorien hat Wasser nochmal?
Null!
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist keine gute Woche gewesen für die AfD. Vom Bundesverfassungsschutz wurde die ganze Partei zum Prüffall erklärt und jetzt holt sie auch noch die Spendenaffäre um Alice Weidel wieder ein. Weidels Kreisverband hatte ja 2017 mehrere fragwürdige Wahlkampfspenden erhalten aus dem Ausland. Insgesamt 132.000 Euro sollen aus der Schweiz aufs Konto der AfD eingegangen sein. Angeblich alles von einem sehr großzügigen, anonymen Großspender. Und jetzt hat die AfD der Bundestagsverwaltung eine Liste überreicht. Darauf stehen 14 Namen, die angeblich dieses Geld gespendet haben sollen. Also Menschen, die das Geld gespendet haben sollen. Deutschlandfunk Nova, Korrespondentin Nadine Lindner im Hauptstadtstudio. 14 Namen. Was hat es damit auf sich? Was ist über diese 14 Namen bekannt?
Tja, das ist die große Frage. Denn wer sich hinter diesen 14 Namen verbirgt, das weiß im Moment allein die Bundestagsverwaltung und die Öffentlichkeit weiß darüber im Moment nichts. Ich habe noch mal reingeschaut in diesen Rechenschaftsbericht, den die AfD dann an die Bundestagsverwaltung geschickt hat. Und es ist total interessant, weil da taucht noch nicht mal diese Zahl 14 auf, sondern es ist nur total kryptisch die Rede von Spenden an einen Kreisverband aus einem Landesverband, der von Menschen kam, die aus Deutschland kommen, die aber auch aus anderen EU-Ländern kommen und die keine Parteimitglieder sind. Also man wird da überhaupt nicht konkret in diesem Rechenschaftsbericht. Von daher bleibt das große Rätsel, wer sind diese 14 Leute?
Ein komisches Rätsel, weil ursprünglich hatte die AfD ja mal gesagt, dass es ein Spender war, gar nicht aus dem EU-Land, sondern aus der Schweiz. Warum sollen es jetzt auf einmal 14 sein?
Ja, die Geschichte, die man bislang vorher kannte oder was man vorher wusste, war, dass es eine Spende war, die von einer Schweizer Pharmafirma kam, an den Kreisverband Bodensee von Alice Weidel ging und dort erstmal monatelang rumlag. Es war dann von dieser Schweizer Firma, die hat immer gesagt, nein, das Geld ist nicht von uns, sondern wir haben das nur treuhänderisch überwiesen für jemand anderen. Und man wusste auch nicht, wer ist denn wirklich dieser andere. Man ging immer von einem anonymen Großspender aus, der aus Zürich kommen soll. Ein Apotheker wurde gemutmaßt. Aber offensichtlich gibt es dann dazu eine andere Version dieser Geschichte, die jetzt mit dem Rechenschaftsbericht aufkam. Und diese Zahl 14, nach der du eben gefragt hast, die ist insofern interessant, weil wenn man sich die Summe von 130.000 Euro anschaut und durch 14 teilt, kommen dann Einzelsummen raus, die unter 10.000 Euro liegen. Und wenn man sich die Parteienfinanzierung oder Parteienspendenregelung anschaut, ist es so, 10.000 Euro ist eine wichtige Grenze. Alles, was drunter liegt, muss nicht veröffentlicht werden namentlich. Alles, was drüber liegt, muss veröffentlicht werden. Möglicherweise ist das der Versuch, dann hier dieser Veröffentlichung zu entgehen. Das ist aber bislang nur eine Hypothese.
Wir hören noch mal in die Argumentation rein von Alice Weidel im November.
Es wurde auch nichts versucht zu verschleiern. Ja, weil es ganz normale Parteikonten gewesen sind, über die Rechenschaft abgelegt werden muss. Richtig ist auch, dass die Gelder zurücküberwiesen wurden.
So, also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, Geld ist reingekommen, ist zurücküberwiesen worden, dann ist ja eigentlich nichts passiert. Das ganze Ding ist aus der Welt geschaffen worden, damals schon, oder?
Nein. Das ist die Argumentationskette der AfD. Das war ganz interessant. Im November gab es erstmal ein großes Schweigen bei Alice Weidel, auch innerhalb der AfD. Und dann gab es diese Argumentationskette, gestützt durch ein eigens bestelltes Gutachten bei einem eigenen Juristen, dem Herrn Schachtschneider, wo es dann hieß, nein, wir sind aus dem Schneider, wir haben alles zurücküberwiesen. Und das war auch das, was Alice Weidel dann versucht hat, moralisch aufzubauen. So nach dem Motto, ja, wir haben alles zurücküberwiesen, auch bevor uns die bösen Medien auf die Schliche gekommen sind. Aber ganz so einfach ist es nicht, weil diese 130.000 Euro kamen über die Schweizer Firma. Das ist nicht EU-Ausland. Und das hätte unverzüglich, das heißt sofort, hätte das angezeigt werden müssen beim Bundestag. Und das ist jetzt auch ein Grund, warum die Staatsanwaltschaft in Konstanz ermittelt gegen Alice Weidel und drei weitere Mitglieder ihres Kreisverbandes. Die ermitteln nämlich wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Parteiengesetz. Und man möchte da zum Beispiel auch mit den Schweizer Behörden zusammenarbeiten. Ich glaube, dass auch der juristische Druck neben dem politischen Druck von Alice Weidel da noch nicht ganz weg ist. Und weder die Partei noch Alice Weidel haben heute auch nur ein Wort zu diesen neuen Entwicklungen gesagt, obwohl sie eigentlich ja immer diejenigen sind, die nach Transparenz rufen, ziemlich laut.
Eine Liste mit 14 Namen. Die AfD hat neue Infos an die Bundestagsverwaltung weitergegeben, was Spenden aus dem Jahr 2017 angeht. 132.000 Euro verteilt auf 14 Namen, wären also alles Spenden unter 10.000 Euro und damit nicht meldepflichtig. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, ne?
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wer einen Fahrradfahrer überholt, der muss 1,50 Meter Abstand halten. Wenn das nicht geht, dann muss er halt hinterherfahren und warten. Diese Regel wird oft nicht eingehalten, wenn Radfahrer auf der Straße unterwegs sind. Jetzt sorgt ein Gutachten für Aufregung, was noch in Sachen Abstandsregelung weitergeht. Nach Ansicht eines Verkehrsrechtsprofessors gilt der Abstand nämlich immer auch, wenn der Radfahrer auf einem Radweg fährt oder einem Schutzstreifen. Also hinter einem Schutzstreifen quasi. Kann der Abstand nicht eingehalten werden, dann gelte faktisches Überholverbot. Ist das tatsächlich realistisch in unseren Städten? 1,50 Meter und dann fahren die Autos hinter dir her? Unser Reporter Stefan Beuting hat das heute ausprobiert mit seinem Fahrrad und mit einem kleinen Hilfsmittel.
Ich habe da mal was montiert.
Zollstock auf 1,50 Meter ausgeklappt. Luftballon am Ende. Am Gepäckträger festgemacht.
Sieht so lächerlich aus. Und es fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Das Fahrrad ist jetzt fast so breit wie ein Auto. Und damit soll ich jetzt losfahren?
Also das ist Quatsch. Das geht gar nicht.
Aber das ist der Abstand, der von Autofahrern beim Überholen nicht unterschritten werden darf, sagt der Professor für Verkehrsrecht und Autor des aktuellen Gutachtens Dieter Müller.
Der Radfahrer ist mit einem Balancegefährt unterwegs. Und das heißt, er kann eine schnurgerade Linie überhaupt nicht einhalten.
Für das Schlenkern werden 50 Zentimeter angenommen. Ansonsten gilt ein Abstand von 1 Meter zu stehenden Objekten. Ergibt 1,50 Meter. Das steht zwar so nicht in der Straßenverkehrsordnung, ergibt sich aber aus der Rechtsprechung und dem Prinzip der Verkehrssicherheit, sagt Dieter Müller.
Diese 1,50 Meter könnten zum Beispiel als Mindestseitenabstand in die StVO direkt hineingeschrieben werden, dann wäre die Regelung viel klarer, könnte besser überwacht werden und könnte auch in den Bußgeldkatalog besser aufgenommen werden.
Müller sagt, die Politik hänge der Rechtsprechung gut 10 Jahre hinterher. Sie tue zu wenig.
Also wenn sich jemand nicht bewegt in dieser Hinsicht, dann ist es das Bundesverkehrsministerium, was immer erst wieder angestoßen werden muss in der Debatte. Und das werfe ich der Politik einfach auch vor.
Auf der Bonner Straße sind übrigens mit gestrichelten Linien Radstreifen von der Fahrbahn abgetrennt. Da ich ja den Zollstock dabei habe, wird kurz nachgemessen. 84 Zentimeter.
Ja, dann haben wir nicht mal 1 Meter.
Zu schmale Fahrradwege, zu geringer Abstand beim Überholen. Ein gelähmtes Verkehrsministerium. Was tun? Es muss ein Abstandsbewusstsein her. Jetzt. Also, Zollstock ausgeklappt und los.
Okay, probieren wir es mal. Ah, jetzt ist hier gerade rechts an mir einer vorbeigefahren. War ein bisschen knapp. Hallo.
Ich hab da einen Luftballon.
Ich hab da einen Luftballon, ne? Erstmal ein Abstandshalter.
Nach 500 Metern Zeit für ein erstes Zwischenfazit.
Ja, Zollstock lebt noch. Autofahrer halten wunderschön Abstand. Ich bin echt begeistert irgendwie.
Durch den Zollstock halten sich die meisten Autos an das 1,50 Meter Überholverbot und fahren hinter mir her. Hätte ich nicht gedacht. Stefanie Krone vom ADFC findet das auch erstaunlich.
Auf jeden Fall, das ist ja ein Hingucker. Ne? Das ist dann so ähnlich wie Karnevalsumzug. Da bleiben die Leute dahinter, um mal zu gucken, was ist das eigentlich?
Stefanie Krone und der ADFC kämpfen seit Jahren darum, das Thema Abstand auf die Agenda zu setzen. Wie nötig das ist, zeigt eine spannende Erhebung vom Tagesspiegel in Berlin.
Die haben mal 100 Fahrräder ausgestattet mit Messgeräten und haben festgestellt, jeder zweite Überholvorgang ist zu knapp und sogar 20% sind unter 1 Meter, also viel zu knapp.
Wie viele Unfälle in Deutschland entstehen, weil zu knapp überholt wird, dazu gibt es leider keine Statistik. Aber in Berlin wurde das erfasst. Im Jahr 2017 waren es dort 21 Unfälle mit zum Teil schweren Verletzungen. Doch auch wenn nichts passiert, hat das enge Überholen Konsequenzen.
Also wir wissen aus einer amerikanischen Studie, und die ist für Deutschland auch bestätigt worden, dass ungefähr 60% der Bevölkerung zwar interessiert am Radfahren ist, aber besorgt ist. Und was sie vor allen Dingen besorgt, ist zu viel Autoverkehr, zu wenig separate Radwege, rücksichtslose Autofahrer, zu hohes Verkehrstempo.
Was wir tun können, dem Bundesverkehrsministerium Druck machen, dass die 1,50 Meter in die Straßenverkehrsordnung kommen. Das ist mittelfristig. Kurzfristig würde ich jetzt nicht mit Zollstöcken arbeiten, aber vielleicht mit sowas Ähnlichem.
Die Idee ist gut. Da gibt es schon eine ganze Menge von Leuten, die das machen mit Poolnudeln oder mit anderen Zeichen, bitte Abstand halten.
Und am eigenen Fahrrad-Selbstverständnis arbeiten. dass du nämlich den Platz, den du brauchst, brauchst.
Das ist hart, aber andererseits geht es um die Sicherheit und um mein Leben, wenn ich auf diesem Fahrrad durch Köln fahre.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist eine Geige. Eine vom Geigenbauer, handwerklich bestimmt gut gemacht, hochwertig, recht teuer, so Violinen. Das, was ihr hier hört, ist aber eben halt eine ganz normale Geige. In der Champions League der Violinen, Bratschen und Celli spielen aber vor allem echte Stradivaris, also die Instrumente, die der berühmte Geigenbauer Antonio Stradivari im 17. und 18. Jahrhundert gebaut hat. Und diese Instrumente sorgen momentan in einer Stadt in Norditalien, in Cremona, für einen Ausnahmezustand. Italien-Korrespondentin Lisa Weiß in Rom. Was ist da los in Cremona?
Naja, Cremona ist sozusagen die Hauptstadt der Geigenbauer. Eben Stradivari, den du gerade angesprochen hast, hat da gearbeitet und hat eben wirklich großartige Instrumente gemacht. Und die Stadt hat jetzt ein Aufnahmeprojekt gestartet. Also die will die einzelnen Töne dieser Wahnsinnsgeigen aufnehmen. Und damit das richtig funktioniert, muss Cremona leise sein. Und zwar wirklich leise. Also während aufgenommen wird, sind Straßen gesperrt, damit kein Auto vorbeifährt und irgendwie Lärm macht. Und auch die Anwohner sollen Geräusche während der Aufnahmen vermeiden. Darum hat sie der Bürgermeister ausdrücklich gebeten. Was ich mir jetzt nicht ganz einfach vorstelle, ich gehöre jetzt da eher zu den Leuten, die genau dann mit Sicherheit eine Blumenvase runterwerfen.
Ja, oder so. Laut niesen oder so. Aber warum muss da eine halbe Stadt leise sein? Es gibt doch mittlerweile ganz tolle Tonstudios.
Naja, aber diese Aufnahmen, die entstehen in einem Konzertsaal in dem Museum, das Geigenmuseum dort. Und die werden dann, diese Instrumente werden von sehr, sehr, sehr guten und sehr empfindlichen Mikros aufgenommen. Und die Macher haben Angst, dass diese Mikrofone eben auch Geräusche von draußen aufnehmen oder sogar Vibrationen. Und vor diesem Museum ist ausgerechnet auch noch Kopfsteinpflaster. Und wenn dann so eine typisch italienische Frau mit Stöckelschuhen vorbeiläuft oder ein Auto vorbeifährt, dann könnte das kritisch werden.
Okay, das ist aber dann nicht den ganzen Tag abgesperrt, sondern wahrscheinlich nur zu den Zeiten, in denen aufgenommen wird. Das kennen wir aus Köln übrigens. Die Philharmonie, da darf man auch nicht drüber laufen. Über so ein Kopfsteinpflaster wird immer abgesperrt und die Leute halten einen auf. Aber nur zu bestimmten Zeiten, oder?
Genau, so ist das. Also da gibt es auch eine lange Liste mit Zeiten, wo Straßen gesperrt sind, wo man nicht darf. Also da gibt es eine offizielle Mitteilung, Pressemitteilung auch, wo das alles ganz genau beschrieben ist.
Warum ist es so wichtig, die Instrumente oder jeden einzelnen Ton wahrscheinlich in laut, leise und mittel aufzunehmen von diesen Instrumenten? Wie genau läuft das ab?
Naja, diese Geigen und anderen Instrumente sind ja sehr, sehr, sehr alt. Und irgendwann werden sie zu alt sein, um sie zu spielen. Und der Plan ist eben, dass man jetzt mit einer speziell dafür entwickelten Software jetzt eben diese, wie du gerade gesagt hast, einzelnen Töne und auch Tonleitern und was auch immer aufnehmen soll und dann eine Sounddatenbank schaffen will, damit eben auch, weiß ich nicht, unsere Kinder, Enkelkinder, wer auch immer noch wissen, wie sich so eine echte Stradivari anhört. Und damit Künstler später dann den echten Stradivari-Sound in Musikstücken nutzen können. Und ganz ehrlich, ich glaube, ein bisschen später auch eine Rolle, dass sich Cremona gerne als Geigenhauptstadt so darstellen möchte. Und man kann ja auch noch mit der ganzen Geschichte Geld verdienen. Also es kostet zwar jetzt sehr, sehr viel, aber diese Sounddatenbank soll für Nutzer dann später eben auch was kosten.
Also sehr, sehr leise sein in Cremona in Italien. Dort werden Aufnahmen von Stradivaris und anderen wertvollen Instrumenten gemacht, um sie für alle Zeit zu konservieren. Infos waren das von Lisa Weiß aus Rom.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.